Hallo Jakob.
Hi.
Du warst im November und im Dezember vergangenen Jahres für 5 Wochen in Serbien, um dort Geflüchtete zu unterstützen. Warum hast du das gemacht? Was waren denn deine Motive?
Ja, also meine Motive waren erstmal prinzipiell, dass ich der Überzeugung bin, dass Leute weltweit eigentlich ein Recht auf Mobilität haben und dass vor allem den Leuten aus Ländern wie Afghanistan, Syrien, Irak diese Mobilität im Moment verwehrt wird und sie massiv daran gehindert werden, eben aus ihren Ländern dort und den Umständen dort zu fliehen und hier nach Europa zu kommen. Und ich habe halt die Verhältnisse, unter denen diese Flucht stattfindet, mitbekommen und habe mich dann, wie andere auch, dazu entschlossen, dorthin zu fahren und den Leuten dabei unterstützend zu helfen. Genau.
Jetzt gibt es ja hier auch relativ viele Flüchtlingsorganisationen oder Ad-hoc-Organisationen, die Flüchtlingen helfen. Warum hast du gesagt, du fährst da runter in den Süden Europas?
Ja, also ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt letzten Herbst die Lage dort halt tatsächlich katastrophal war und die staatlichen Institutionen, die für sowas eigentlich zuständig sind oder für sowas auch eigentlich richtig ausgebildet und ausgerüstet sind, wie zum Beispiel das Rote Kreuz von den einzelnen Nationalstaaten, wie das UNHCR, dort tatsächlich gänzlich versagt haben und wir oder ich als Einzelperson dann gesagt habe, okay, da muss man sozusagen eingreifen, dem muss man vorbeugen, jetzt ganz akut und auch das Ganze dokumentieren und dann im Nachhinein jetzt skandalisieren und darauf aufmerksam machen, dass da eigentlich Akteure ihrer Aufgabe überhaupt nicht nachkommen.
Wie hast du dich denn auf diesen Einsatz vorbereitet? Es klang jetzt schon an, dass du da nicht ganz alleine auf eigene Faust hingefahren bist, sondern vielleicht mit Freunden. Wie war das?
Ja, wie habe ich mich vorbereitet? Eigentlich gar nicht, könnte man sagen. Also ein Freund von mir ist im September schon im Balkan gewesen und hat in unterschiedlichen Ländern Fotos gemacht und eine Fotoreportage darüber herausgebracht. Und da habe ich natürlich Eindrücke von der Situation bekommen und dann vorgehabt, runterzufahren. Und ganz akut habe ich dann aber 2 Tage, bevor wir losgefahren sind, mehrere Leute aus Halle kennengelernt, die mir halt gesagt haben, hey, wir fahren Montag nach Serbien, willst du nicht mitkommen? Und da habe ich spontan so gesagt, ja.
Und seid ihr denn dort auch mit Hilfsgütern im Gepäck hingefahren oder seid ihr da einfach erstmal nur hingefahren?
Wir sind mit einem VW-Bus hier aus Leipzig losgefahren, in dem wir Medikamente und auch Kleiderspenden mitgenommen haben und halt auch Geld hier vorher. Also die Gruppe aus Halle war recht gut organisiert, die hatten vorher Geld gesammelt. Genau, und sind dann runtergefahren, um das alles dorthin zu bringen und dann auch selber dort zu helfen.
An der serbisch-bulgarischen Grenze, das ist wahrscheinlich die Entscheidung, fiel da womöglich eher willkürlich an diesen Ort zu fahren oder gab es ein spezielles Ziel?
Ja, die Entscheidung fällt immer nicht unbedingt willkürlich, aber doch in letzter Sekunde. Also die Umstände verändern sich eigentlich an den unterschiedlichen Grenzübergängen immer relativ schnell. Grenzen werden geöffnet, werden wieder geschlossen. In manchen Camps ist ein Überschuss an Helfern, an anderen ein Mangel. Wir sind erstmal nach Belgrad gefahren und es war klar, irgendwo in Serbien. Und an welchen Grenzübergang wir dann gefahren sind, hat sich praktisch an dem Tag entschieden, weil die Leute, die in Dimitrovgrad an der bulgarischen Grenze vor Ort waren, gesagt haben, sie brauchen Hilfe. Und dann ist dann die Wahl darauf gefallen.
Wie war denn dann dort die Lage vor Ort?
Dimitrovgrad ist eine Grenzstadt zu Bulgarien und das ist eher so die Nebenroute im Balkan. Die meisten Geflüchteten kommen ja über Griechenland und dann Mazedonien nach Serbien rein. Und die Leute, die aus Bulgarien kommen, das sind meistens Menschen, die die Fahrt zwischen der Türkei und den griechischen Inseln nicht bezahlen können. Und vor allem aber auch junge Männer, vornehmlich aus Afghanistan auch, genau, die sich das auch zutrauen, durch Bulgarien zu reisen, weil das eben sehr anstrengend und auch sehr gefährlich ist, einfach weil die komplette Durchquerung von Bulgarien illegal ist und man sich die ganze Zeit in den Wäldern verstecken muss, vor der Polizei verstecken muss. Genau, und einfach mit sehr viel Repressionen zu rechnen ist. Deswegen ist das keine Reise für Kinder und Familien.
Also das sind dann quasi die Leute, die können diese Bootsfahrt nicht bezahlen und gehen dann über die Landgrenze zwischen der Türkei und Bulgarien dann durch Bulgarien, durch Richtung Serbien.
Genau.
Was waren denn dort dann die größten Probleme vor Ort an der serbischen Grenze?
In Dimitrovgrad, ja. Die größten Probleme waren am Anfang, als ich angekommen bin, eigentlich ja so 2, 3 Sachen. Und zwar einmal, dass alle Leute, die nach Serbien einreisen, eben eine Registrierung brauchen, ein Papier, mit dem sie halt 72 Stunden Aufenthalt in Serbien bekommen, um dann Serbien in Richtung Kroatien wieder zu verlassen. Und diese Registrierung hat in Dimitrovgrad einfach extrem lange gedauert. Die Leute haben teilweise fünf Tage darauf gewartet, ein Papier zu bekommen, wo nichts weiter drauf stand als ihr Name und ihr Geburtsdatum, wobei das Geburtsdatum durchweg immer der 1.1. irgendeines Jahres war, also auch noch nicht mal besonders spezifisch angegeben war. Genau, da haben viele 5 Tage drauf gewartet und das zweite Problem war dann die Versorgung in dieser Wartezeit, weil die 5 Tage, das ist jetzt nicht so das Schlimme. Das Problem war, dass dann die öffentlichen Akteure als Hilfsorganisation, also dort vor Ort das serbische Rote Kreuz und auch das UNHCR, sich eben geweigert haben, die Leute vor Abschluss ihrer Registrierung zu versorgen. Das heißt, weil sie ja praktisch noch gar nicht existent waren. Erst wenn sie das Papier hatten, haben sie Hilfsgüter bekommen und diese 5 Tage, die sie dann dort gewartet haben, haben sie eben nichts bekommen.
Das klingt ja absurd. Also warum ist das denn so gewesen?
Ja, das klingt absurd. Warum ist das so gewesen? Einerseits aufgrund mangelnder Kapazitäten, aber andererseits auch politischem Willen. Also es gab zum Beispiel ein paar Container, in denen man wohnen konnte, aber die wenigen Frauen, Kinder und Familien wurden halt dann bevorzugt dort reingelassen. Da das sich aber nur um 5% vielleicht der Leute, die dort waren, gehandelt hat, hat die überwiegende Mehrheit dann eben doch draußen teilweise auf dem nackten, schlammigen Boden schlafen müssen mit Decken. Andererseits ist es aber auch einfach tatsächlich Unwillen, also mangelnde Kooperation. Man will sich nicht beteiligen, man will nicht helfen. Man will auch eigentlich gar nicht, dass diese Leute da überhaupt hinkommen.
Du hattest es schon angesprochen, in welchem Zustand sind denn die Menschen gewesen, die dort über die bulgarische Grenze kamen? Du hast ja auch schon angedeutet, dass es irgendwie sehr gefährlich ist, dort diesen Weg auf sich zu nehmen. Mhm. Kannst du das noch näher beschreiben?
Ja, wir haben auch ein bisschen medizinische Versorgung dort gemacht, je nach Kapazität. Ich studiere selber auch Medizin im 5. Semester und habe dann deswegen auch daran immer ein bisschen teilgenommen, auch mit anderen Leuten. Und da haben wir natürlich dann schon auch Sachen gesehen. Dann sind Leute zu uns gekommen und haben uns Bisswunden gezeigt von Polizeihunden oder einfach auch Hämatome oder andere oberflächliche Verletzungen, die von Schlagstöcken oder anderen schweren Schlägen herrühren. Aber auch so Sachen wie Nasenbeinbrüche, die man sich ja jetzt auch nicht irgendwie holt, indem man gegen einen Baum läuft, sondern wo offensichtlich menschliche Gewalt auf jeden Fall im Spiel war. Genau, das ist
von der Polizei dort,
ja,
von der bulgarischen Polizei?
Ja, also genau, wir haben das natürlich nicht gesehen, nicht beobachtet, aber die Leute immer gefragt, woher hast du die Verletzung, wo kommt das her? Und die Leute haben sehr, sehr viel von Polizeigewalt in Bulgarien berichtet und manche Verletzungen lassen sich halt auch einfach nicht wegdiskutieren. Mhm. Das haben wir dann auch dementsprechend dokumentiert, haben Fotos gemacht, haben von den Leuten Interviews gemacht, meistens anonymisiert, ohne dass man die Gesichter erkennt. Und haben das dann auch teilweise an Menschenrechtsorganisationen weitergeleitet, damit die das aufnehmen, dokumentieren und veröffentlichen können.
Wir haben jetzt schon gehört, dass die Situation da ja relativ übel ist. Man steht da lange an, man muss sich lange registrieren. Wo wollen die Leute denn hin?
Also die meisten Leute wollen natürlich nach Westeuropa oder eigentlich alle. Wo genau, wissen sie teilweise selber auch nicht. Also in welche Länder, wissen sie nicht, orientiert sich meistens dann auch daran, wo sind schon Freunde, wo haben sie gehört, dass es gut sein soll. Also viele haben tatsächlich gar nicht so viele Informationen zur Verfügung, sondern sind einfach erstmal weg aus ihrem Land und dann mal sehen, wohin. Deswegen haben wir auch in unserer Arbeit viel Landkarten verteilt. Also wir hatten so DIN A4-Karten, auf denen Europa abgebildet ist mit den einzelnen Ländern. Und dann halt, dass die Leute einen Überblick bekommen, wo liegt denn überhaupt Belgien, wo liegt denn überhaupt Schweden. Also um sich das ein bisschen vorstellen zu können, das Krasseste, was ich tatsächlich einmal hatte, ist, dass mich jemand gefragt hat, wo denn eigentlich Kanada ist. Und ich ihm dann auch mitteilen musste, dass es leider ein anderer Kontinent ist. Also da kann man einfach sehen, dass die Leute teilweise, natürlich nicht alle, gar keine Vorstellung haben. Andere wiederum sehr spezifische Vorstellungen haben, gesagt haben, sie waren auch schon teilweise in Europa, sind auch unter Umständen vielleicht abgeschoben worden und versuchen es jetzt nochmal nach Europa zu kommen. Teilweise auch in andere Länder. Ja, also das ist sehr heterogen.
Und jetzt ganz konkret von dem Punkt dort, von der Stadt an der bulgarisch-serbischen Grenze. Wie geht's dann weiter?
Das geht weiter mit dem Bus nach Belgrad in die serbische Hauptstadt und dann von dort aus an die kroatische Grenze. Zumindest ist es so seit Anfang November, seitdem Ungarn ja die Grenze geschlossen hat. Diese Verbindung zwischen Dimitrovgrad und Belgrad mit dem Bus, das wird von lokalen Busunternehmen organisiert. Die bieten diese Busfahrt an, das kostet 30, 35 Euro. Paradox daran ist, dass es gleichzeitig auch einen öffentlichen Zug gibt, der nach Belgrad fährt. Der fährt zwar nur einmal am Tag und dauert auch ein bisschen länger, kostet dafür aber umgerechnet nur 8 Euro. Es war den ankommenden Flüchtenden dort aber sozusagen nicht gestattet, diesen Zug zu nehmen, beziehungsweise es war uns eigentlich nicht gestattet, über diesen Zug Auskunft zu geben. Dazu muss man sich vorstellen, dass in Serbien einfach die Verstrickung zwischen Polizei, zwischen Unternehmern einfach tatsächlich sehr viel enger ist und dass das örtliche Busunternehmen einfach, ja, sich seinen Profit nicht wegnehmen lassen wollte und uns dann auch immer wieder gedroht hat, nichts von diesem Zug zu erzählen und gesagt hat, dass es sonst Konsequenzen für uns haben würde.
Und wie sahen denn diese Drohungen aus? Waren das direkte Drohungen?
Das waren direkte Drohungen, teilweise, wenn, also dort hat sich alles auf relativ engem Raum abgespielt, auf der Straße vor diesem Camp. Wir hatten selber keinen Zugang zu dem Camp, sondern hatten davor so einen kleinen Pavillon aufgebaut, wo wir eben Essen, Kleider, medizinische Versorgung zur Verfügung gestellt haben. Und wenn dann wir in Gesprächen ein bisschen abseits den Leuten davon erzählt haben und das hat jemand von den Busleuten halt dann mitbekommen, haben die teilweise angefangen rumzuschreien und Leute zu schubsen oder zu bedrohen. Es sah aber auch so aus, dass also einmal abends irgendwie kurz vor Mitternacht an dieser Kreuzung dann auf einmal drei schwarze Geländewagen angefahren sind, wo dann Leute ausgestiegen sind mit Glatzen in Jogginganzügen, die dann angefangen haben irgendwie obszöne Witze zu machen, ein bisschen die Mädchen anzubaggern, irgendwie die Flüchtlinge auszulachen und einfach eine sehr komische und sehr angespannte Situation verbreitet haben.
Klingt gruselig. Wer war denn für dieses Camp in der Verantwortung?
Dieses Camp wurde von der serbischen Grenzpolizei sozusagen gemanagt und da drin hatten dann einzelne Hilfsorganisationen Zugang, die sich halt vorher beim Innenministerium dafür sozusagen bewerben mussten. Das war ganz konkret einmal WAHA, das ist die Women and Health Organization in Serbien, die so ein bisschen auch medizinische Versorgung gemacht haben, dann das Rote Kreuz Serbien und dann eine Person vom UNHCR und Infopark, das ist auch so eine Organisation, die auch Informationen an die Geflüchteten halt weitergegeben haben.
Wie lief denn die Zusammenarbeit, ich habe da so ein bisschen Missmut auch schon rausgehört, zwischen Freiwilligen, also ehrenamtlichen Helfern und professionellen Hilfsorganisationen vor Ort?
Schlecht. Also das lag teilweise auch wieder daran, dass man von uns eigentlich nichts wissen wollte und uns auch eher als störenden Faktor da gesehen hat. Und von uns kam dann halt eben die Kritik, dass diese Organisationen, die in dem Camp da waren und die eigentlich genau das Gleiche gemacht haben wie wir, alle nur tagsüber da waren. Die sind morgens um 8 gekommen, sind nachmittags um 5 wieder gegangen. Und dazu muss man wissen, dass die Leute, die dort angekommen sind, halt sich nachts ja über die Grenze schleichen, weil in Bulgarien eben sie nicht legal durchreisen konnten. Das heißt, sie kamen nachts zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens an, teilweise völlig durchnässt, seit mehreren Tagen nichts gegessen, kalt, mit Verletzungen. Und dann sollen sie da warten, bis am nächsten Morgen um 10 oder um 9 sich irgendjemand erbarmt und dann wieder dort vor Ort ist. Das waren natürlich Zustände, die wir so nicht hinnehmen wollten.
Wie unterscheidet sich denn darüber hinaus noch die Arbeit von euch, Freiwilligenhelfern und professionellen Hilfsorganisationen? Gibt es da noch andere Unterschiede?
Ja, es gibt einfach einen Unterschied in dem Umgang mit den Flüchtenden. Also das, was ich auch sehr schön fand, dadurch, dass wir in so einem kleinen Camp waren, also wir hatten ungefähr 150 Leute, die am Tag angekommen sind, hatte man einfach einen ganz anderen Zugang zu den Leuten. Wir hatten dann tagsüber, wenn sozusagen alle versorgt waren und einfach nur auf die Registrierung gewartet haben und genug Essen hatten und alles, hatten wir Zeit, viel Gespräche zu führen, viel auch einfach nur mit den Leuten, ja, zusammen abzuhängen, würde man sagen. Zusammen in der Sonne zu sitzen, Musik zu hören, Facebook-Adressen auszutauschen, voneinander Selfies zu machen, das war sehr, sehr populär unter den Leuten. Viele, die natürlich auch keine Handys mehr dabei hatten, weil die ihnen von der bulgarischen Polizei weggenommen werden. Aber genau, dann, wir hatten ein paar Fotografen und die Leute waren unglaublich scharf darauf, fotografiert zu werden. Und ja, einfach da so ein Miteinander, das unterscheidet sich schon sehr von der Arbeit von den Hilfsorganisationen, die halt eben auch eher mit Westen und Schriftzügen dann drauf und ja, sehr paternalistisch, sehr von oben herab irgendwie den Leuten helfen wollen. Und wir waren einfach, also wir wollten natürlich auch helfen, aber haben uns immer, oder ich zumindest auch, aber auch viele andere, mit denen ich dort war, immer bemüht, irgendwie zu versuchen, auf einer gleichen Ebene mit den Leuten zu bleiben und irgendwie auf Augenhöhe auch miteinander zu kommunizieren.
Wie gehen denn deiner Meinung nach diese Hilfsorganisationen, diese professionellen Hilfsorganisationen damit um, dass die Leute eigentlich gerne weiter wollen und einen Weg nach Zentraleuropa suchen? Wird da Hilfe geleistet? Werden da auch Karten ausgegeben? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Ich hatte das verstanden, dass ihr sozusagen auch die Weiterflucht sozusagen unterstützt. Wie gehen diese Hilfsorganisationen damit um?
Schon auch, also weil das einfach ganz realistisch ja zu betrachten ist, dass eigentlich fast niemand in Serbien bleiben will. Und deswegen natürlich auch die Hilfsorganisationen das auch wissen und sie auch darin unterstützen. Allerdings würde ich da vielleicht auch nochmal den Unterschied ziehen, dass die Hilfsorganisationen, so wie sie ja auch heißen, tatsächlich Hilfe leisten, in dem Sinne, dass die Umstände der Flucht dort schlecht sind und sie deswegen den Leuten helfen. Und wir ganz speziell auch von einem politischen Ansatz her diese Flucht, und das war ja auch das, was ich zu Anfangs gesagt hatte, diese Mobilität von den Leuten einfach unterstützen wollen. Also, dass wir es einfach richtig finden, dass die Leute nach Europa dürfen. Da ist es bei so professionellen Hilfsorganisationen oder auch bei anderen, ja, eher so charity-orientierten Vereinigungen meistens anders. Die wollen einfach nur die Umstände lindern, aber üben auch keine allgemeine Kritik an Migrationspolitik oder an so einer Abschottung generell.
Ich hatte es in der Anmoderation jetzt schon gesagt, die Maschen werden immer enger gezogen, beziehungsweise die Zäune werden überall hochgezogen. Welche Perspektive hat denn eine Hilfe, wie du sie da geleistet hast, in Zukunft?
Da muss ich sagen, ich hatte auch überlegt, jetzt noch ein zweites Mal runterzufahren, auch wenn es sehr anstrengend ist, einfach so eine lange Zeit dafür auch aufzuopfern. Habe mich jetzt aber dagegen entschieden, unter anderem auch aus dem Grund, dass ich eben so eine private Hilfe nur als ganz schnelle, sage ich mal, Feuerwehrpolitik im ersten Moment richtig finde und dann auf lange Sicht man eigentlich als Privatperson und als Zivilgesellschaft da nicht gegen den Staat arbeiten kann. Das macht einfach keinen Sinn. Wenn die unterschiedlichen Länder und Grenzregimes nicht wollen, dass die Leute kommen, ist es sehr, sehr, sehr schwer, dort dagegen anzuarbeiten. Und eigentlich muss man das Problem sozusagen an der Wurzel packen und eigentlich diese Politik verändern. Und habe deswegen gesagt, wenn sich jetzt Deutschland entschließen sollte, die Grenzen tatsächlich zu schließen, oder dann würde so ein Dominoeffekt natürlich entstehen, weil dann alle Länder auf der Balkanroute auch ihre Grenzen schließen. Und es wird dann im Endeffekt zum Eklat an der an der mazedonisch-griechischen Grenze kommen. Und das gilt es dann tatsächlich aus meiner Sicht zu verhindern. Und da ist es wichtiger, hier in Deutschland weiterhin die Akzeptanz für den Ankommen der Leute aufrechtzuerhalten, anstatt dort die Umstände zu verbessern. Weil wenn sich Europa weiter abschottet, dann wird man dort nicht dagegen ankommen können.
Stell dir vor, Leute haben jetzt aber tatsächlich ein Interesse, weil man ja auch die Bilder sieht und so weiter, dort runter zu fahren und dort auch vor Ort zu helfen. Wie sollen sie da rangehen? Hast du einen Tipp?
Ja, da gibt es unterschiedliche, natürlich unterschiedliche Organisationen, die auch da irgendwie assistieren. Wobei ich es immer vorgezogen habe, nicht jetzt mit einer Organisation, also dort mit so einem Namen aufzutreten, sondern als Einzelperson. Das ist auch gut möglich. Also ich bin ja auch mit einer Gruppe runtergefahren, aber ich hätte auch einfach als Einzelperson dort auftauchen können und helfen können. Da gibt es ganz konkret im Internet eben Websites und Facebook-Gruppen, die dort eine Vernetzung anbieten, die dort ganz aktuell, tagesaktuell aus den unterschiedlichen Orten Infos geben, wo gerade Hilfe gebraucht wird.
Die schreiben wir später auch nochmal auf unsere Seite unter www.detektor.fm. Sind die dann auch abrufbar? Jakob, Student, 23, war bei mir im Studio und war im November und Dezember an der serbisch-bulgarischen Grenze und hat Flüchtenden auf dem Weg über die Balkanroute begleitet. Vielen Dank, dass du da warst, Jakob.
Dankeschön.